Guten Morgen miteinander. Ich werde gerne in der nächsten Zeit eine kleine Predigtserie machen über Endzeit. Und einige Predigten darüber, weil ich denke, wir sind in der Endzeit und weil Gott eben sein Wort treu haltet. Er hat gesagt, was kommt, und es ist gut, wenn wir uns ein bisschen darauf vorbereiten können. Einerseits eine Zubereitung für uns, dass wir uns mit solchen Gedanken, auch wenn sie nicht leicht sind, auseinandersetzen. Es können schwere Zeiten auf uns zukommen. Andererseits soll es auch eine Stärkung sein im Glauben, dass Gott zu dem steht, was er sagt. Es darf aber auch eine Förderung sein von unserem Respekt Gottes Heiligkeit gegenüber. Wenn wir in der Offenbarung von seinen Gerichten lesen, dann wird mir Angst. Aber Gott ist gerecht. Und er ist eben heilig. Und er kann die Sünde nicht tolerieren. Ich hätte auch heute eigentlich drei Punkte, aber die gehen ineinander über. Die kommen nicht nacheinander. Es ist Gottes Plan mit Israel. Heute das Zeichen, das Volk Israel. Nachher seine Heiligkeit, die da auch durchscheint. Und dass wir Gott erkennen. Und wie heilig, was er ist. Der Hauptgedanke heute ist ganz klar. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn Gott etwas macht, hat er das Ziel. Er gibt sich zu erkennen. Und je mehr ich mich mit Israel auseinandersetze, umso mehr muss ich sagen, Gott redet nicht nur, er schreit ja fast. Wenn man auf Israel schaut, was da alles passiert, dann kann man nicht darum herumkommen, als zu sagen, es ist sagenhaft, wie Gott in der heutigen Zeit wirkt. Heute werden wir uns mit dem Kapitel 37 vom Hesekiel beschäftigen. Hesekiel, denken einige, ist vielleicht ein komplizierter Prophet, aber da in diesem Kapitel ist es gar nicht kompliziert, aber es fängt sehr eigenartig an. Es fängt mit einer Vision an, die der Hesekiel hat. Gott führt ihn durch eine Gegend. Und nachher fängt er an mit dem Reden. Beides ist eigenartig. Gegend und das Reden Gottes. Ich lese mal. Die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und die Ebene war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, Herr, du weißt es. Für Hesekiel ist das, was er sieht, so furchtbar. Und die sind so dürr, die toten Gebeine, dass da kein Leben mehr drin ist. Und wenn Gott fragt, kann das wieder lebendig werden, dann ist das für ihn eine Überforderung. Sei du, Herr, weißt es, ich nicht. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen, und den Geist in euch geben, dass ihr lebendig werdet, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das, was menschlich gesehen absolut unmöglich scheint, sagt Gott, ist möglich. Du weissagen sagen über die Gebeine da, ist eigentlich eine unerhörte Aufforderung. Der Hesekiel könnte sagen, also das macht jetzt gar keinen Sinn. Rein menschlich gesehen. Aber, wenn wir weiterlesen, ab Vers 7, da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute. Und siehe, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber Es war noch kein Odem in ihnen. Ich denke, das sehen wir heute. Es ist eine Verzögerung zwischen dem, dass sie aussehen wie lebendig, und dass dann wirklich der Geist in sie hineinkommt. Und heute sieht man das Volk Israel, das zurückgekommen ist in sein Land. Wir werden noch lesen, dass sich das auf das Volk Israel bezieht. Und sie sind in ihrem Land. Aber die meisten von ihnen haben den Geist Gottes noch nicht. Sie erkennen Gott nicht als ihren Messias. Jesus ist für sie noch nicht gekommen. Die meisten warten noch drauf. Es ist ein zeitlicher Abstand hier zwischen dem, das, was an ihren Körper passiert, und dass dann noch der Geist eben in sie hineinkommt. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem oder an den Geist. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem, so spricht Gott, der Herr: Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr grosses Heer. Von Norden, Süden, Osten, Westen, von den vier Windrichtungen. Der Ezekiel erlebt das in der babylonischen Gefangenschaft. Er ist mit dem Daniel in der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt könnte man meinen, das bezieht sich auf die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, kann aber nicht sein. Dann kämen sie nicht aus allen vier Windrichtungen. Dann kämen sie nur aus dem Norden. Das ist mal passiert. Und es kämen auch nicht alle. Nur Stamm Juda ist nach Babylonien weggeführt worden. Da habe ich schon angefangen zu lesen. Und er sprach zu mir, in der Mitte weiter: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Wenn wir an Holocaust denken, Zweiten Weltkrieg, dann verstehen wir alle Juden, die gesagt haben: Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Holocaust kommt vom Wort Inferno oder verbrannt. Man hat auch gesagt Endlösung, Auslöschung. Und für die Juden ist Holocaust ein Brandopfer. Und ein Brandopfer ist ganz verzehrt worden, ist alles verbrannt worden, ist nichts übrig geblieben. Wo Sevelin Noé 2008 in Israel war, sind wir in das Holocaust-Gedenkmuseum oder die Gedenkstätte Yad Vashem. Das ist überaus eindrücklich. Es hat verschiedene Gebäude, verschiedene Ausstellungsorte. Und neuem kommt man so, ich kann mich erinnern, es war sehr schönes Wetter, blauer Himmel, ein paar Bäume, relativ flach der Boden und plötzlich ein paar Säulen. Man hat nicht so recht gewusst, was die paar Säulen da sollen. Und da war aber ein Schild, der Ausstellungsraum sei unter der Erde. Und da hatte es effektiv einen Eingang gehabt, man hat es durchab müssen. Und dann ist man wie in eine riesen Höhle gekommen und es war einfach dunkel gewesen. Und es war ein Weg gewesen, eben, und ein Geländer, man konnte sich heben. Und wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, hat man sehr viele ganz kleine Lichtchen gesehen. Es hat in diesem Raum ein einziges kleines Lichtchen. Aber hunderte von Spiegeln. Und das wird so gespiegelt, dass es 500'000 Lichtchen gibt. Warum 500'000? Für jedes Kind, das im Holocaust ermordet wurde, ein Lichtchen. Wir sind dort rausgekommen. Dann ist man so weh, wenn man zu einer Höhle rauskommt. Es hat so ein Felsengewölbe und es ist flacher Boden. Man kommt da raus und dann geht es runter. Man sieht das Land raus. Sevelin Noé sind da gestanden, haben dann gehabt, die Tränen sind uns runtergelaufen. Geredet haben wir lang nichts. Kein Wort. Nebendran hat es ein Podium gehabt und ein Rednerpult. Wenn Staatsmänner oder Staatsfrauen kommen, dann werden sie auch da durchgeführt, vorbereitet. Und nachher erwartet man, dass sie ein paar Worte sagen. Und ich habe gedacht, die armen Menschen, die da etwas sagen müssen. Da kannst du nichts sagen. Da gibt es nichts zu sagen. Worte können das Elend gar nicht beschreiben. 500'000 Kinder, ihre einzige Schuld, sie waren Juden. Wegen dem sind sie ermordet worden. Vergast oder irgend sonst auf eine Art und Weise. 500'000? Nur ein Kind. 6 Millionen Juden im Ganzen. Wenn wir da weiterlesen, dann heisst es, darum weissage und sprich zu ihnen, zu diesen toten Gebeinen. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will, was wird Gott? Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun. So spricht der Herr. Die Sachen, die jetzt passieren, die passieren, weil es Gott gesagt hat und weil er zu seinem Wort steht. Das kann es niemand ändern. Es kann niemand etwas anderes machen. Und jetzt machen wir einen kurzen Ausflug ins Kapitel vorher, Ezekiel 36. Da steht etwas, das uns ein bisschen erschüttern könnte, was uns aber gut tut. Gott sagt, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte. Nicht um euretwillen tue ich das, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern. Das ist hart. Dann ich plötzlich denke, das stimmt eigentlich. Wegen mir muss Gott gar nichts machen. Er macht es wegen seinem heiligen Namen. Und haben wir Christen auch dazu beigetragen, dass sein heiliger Name entweiht wird unter den Heidenvölkern. Dann habe ich gedacht, irgendwo im Neuen Testament steht so etwas, oder? Und ich habe es gefunden. Steht im 2. Petrus, Kapitel 2. Ich lese die ersten 2 Verse. Es gab aber auch falsche Propheten, sagt der Petrus, unter dem Volk, wie auch unter euch Gläubigen, jetzt redet er zu den Gläubigen, oder? Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Ja. Wegen Gläubigen, die sich verführen, wird Gottes Name verlästert. Das gibt mir zu denken. Wir müssen unsere Bibel lesen. Wir müssen wissen, was in der Bibel steht, damit wir nicht verführt werden. Das ist so wichtig. Weil es gibt Verführer. Ich lese, oder habe das Buch gelesen, Endzeit, Supertrends. Kann man im Mitternachtsruf kommen. Hochinteressant, würde sich lohnen, das zu lesen, von einem Ron Rhodes. Ich lese nur 3 ganz kurze Abschnitte von ihm. Ich besuchte einmal eine theologisch-liberale Kirchgemeinde. Also, er redet jetzt mit Pastoren. Der Hauptpastor sagte mir, dass die Bibel ebenso inspiriert wäre wie Shakespeare. Das heißt, sie sei eine inspirierende Lektüre. Er sagte auch, Menschen wären in Wahrheit keine Sünder. Sie würden nur gelegentlich Fehler machen. Das ist noch gäbig, he? Da wären wir keine Sünder, brauchen wir keine Vergebung. Fehler macht ja jeder, ja klar. Ich sprach auch mit seinem Amtskollegen, anderer Pastor von dieser Gemeinde. Er sagte mir, es wäre nie Gottes Plan gewesen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Die Anführer der Juden wären schlicht wütend auf Jesus geworden und hätten ihn hingerichtet. Das ist die ganze Bedeutung vom Kreuz in der Kirchenwelt. Ein weiterer Pastor derselben Gemeinde ließ mich wissen, die Wiederkunft Jesu geschehe immer dann, wenn jemand Gott in seinem Herzen finde, hat er die Formulierung gemerkt. Er sagt nicht, es passiert dann, wenn jemand Jesus in sein Herz einlädt und aufnimmt, sondern er sagt, wenn man Gott in seinem Herz findet, also der ist schon drin, bist sowieso schon gerettet, oder? Es gäbe keine buchstäbliche zukünftige Wiederkunft Christi. Diese Gemeinde war offenkundig im festen Würgegriff des Abfalls vom Glauben. Es wird eines von meinen nächsten Themen sein, der Abfall vom Glauben. Jetzt geht es ums Volk Israel. Sie schon haben dazu beigetragen, dass Gottes heiliger Name entweiht wird. Und er sagt, ich führe euch nicht in euer Land zurück wegen euch. Ich mache es wegen meinem heiligen Namen. Er sagt schon, ich habe euch lieb. Das sagt er noch einmal von den Juden. Er sagt es auch von uns, dass er uns lieb hat. Aber eigentlich geht es um seinen heiligen Namen. Und ich habe mir gesagt, vielleicht geht es uns ein bisschen zu ring mit Gottes Gnade. Und dann nehmen wir es zu wenig ernst. Ist möglich. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Denn Gott liebt auch die Heidenvölker. Die sollen es können erkennen, dass er Gott ist, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Und jetzt macht er es. Er ist dran, sich an seinem Volk heilig zu erweisen. 1948, 3 Jahre nach dem Krieg, haben die das Land Israel ausgerufen. Das war praktisch Selbstmord gewesen, kollektiv für ein Land. 6 arabische Armeen haben an diesem Tag gesagt, jetzt greifen wir die an und werfen sie zurück ins Meer. Israel hat noch gar keine eigene Armee gehabt. Sie haben so ein paar Untergrundkämpfer gehabt, Tagana. Sehr schlecht bewaffnet. Und jetzt kommen 6 organisierte Armeen und wir wissen, wie der Krieg ist ausgegangen. Israel hat gewonnen. Das geht's nicht. Das ist absolut unmöglich. Das sagt doch jeder Militärstratege, egal ob er gläubig ist oder nicht. Die haben dann gar nicht gewinnen können. Aber sie haben gewonnen. Das ist interessant. 1967, Junikrieg. Israel hat gemerkt, an unseren Grenzen werden die Armeen wieder zusammengezogen. Sie greifen uns an. Irgendwie sind dann auch Wunder passiert. Israel hat gesagt, wir müssen einen Erstschlag machen. Nach einem halben Tag haben alle arabischen Länder ringsum keine Luftwaffen mehr gehabt. Die war zerbombt am Boden gewesen. Flugplätze kaputt, die militärischen. Niemand mehr konnte starten. Israel waren die Einzigen, die noch Flüger in der Luft hatten. Der Held der Stunde, der Moshe Dayan, die so alt sind wie ich oder ein bisschen weniger, die kennen den noch, haben das gewusst. Und dann ist das berühmteste Bild gekommen, das je in der Presse war, wahrscheinlich die Juden vor der Klagemauer. Haben Ost-Jerusalem erobert. Und das Volk hat tanzt vor der Klagemauer. Jetzt sind wir wieder daheim. Im Land schon seit 1948. Aber jetzt, 1967, haben wir wieder Zugang zu der Westmauer vom Tempelbezirk. Wir können wieder an die Klagemauer. Und wenn ihr jetzt nach Israel reist, geht dort her und schaut einfach ein bisschen. Steht weit weg und schaut. Und dann seht ihr die Juden in ihren schwarzen Kleidern mit den schwarzen Hüten, die mit den Schläfenlocken. Sie stehen vor der Klagemauer und machen so. Es klingt uns ganz komisch. Aber sie klagen, sie bringen ihre Klage vor Gott. Sie wollen dort her, das ist ihr heiligster Ort. Da reden sie mit Gott. Das ist reifend. Und das haben sie wieder bekommen, in diesem Krieg. 1973 wäre es fast umgekehrt gelaufen. Yom Kippur, der höchste Feiertag. Golda Meir hat zwar vom Mossad es stehen Angriffe bevor, aber weil sie das schon 6-7 Mal Warnungen hat bekommen, in den letzten Monaten hat sie gedacht, schon das mal wieder nichts. Und hat die Soldaten abgezogen, die dürfen heimgehen feiern von ihren Stützpunkten. Nur ganz wenige lassen sie. Die wenigen sind alle überrannt worden und Israel ist bei einem Horror umgekommen in diesem Krieg. Golda Meir hat später gesagt, Wenn wir verloren hätten, hätte ich im Bunker Selbstmord gemacht. Ich hätte es nicht erdreht, mein Volk in die Niederlage geführt zu haben. So schlimm ist es damals gestanden. Ganz verrückt. Aber was will Gott? Ich will euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Er will das steinerne Herz rausnehmen und ein fleischernes Herz geben. Sie Geist ins Innere legen. Sie sollen wieder im Land von ihren Vätern wohnen und ihr sollt mein Volk sein und ich will euch Gott sein. Und noch einmal sagt er, nicht euretwegen. Schämt euch und errötet. Dann muss ich sagen, ja, wenn man alles wüsste, was mir schon passiert ist, dann müsste ich mich auch schämen und erröten. Es ist niemals wegen uns, dass Gott etwas müsste machen. Und er macht es aus Liebe. Verdient hätten wir es nicht. Genauso ist heute ein Abfall von Gott, wie sein Volk eigentlich von Gott abgefallen ist. Man hat den Schöpfer ersetzt durch die Evolutionslehre. Es geht auch nicht mehr Mann und Frau heute. Man ist ein bisschen genderfluid. Und ich habe nicht ganz sicher gewusst, gibt es das Wort überhaupt und habe es gegoogelt, aber es gibt es, genderfluid. Und genderfluid, flüssig, das heisst eben, einmal bist du ein bisschen mehr männlich und einmal fühlst du dich ein bisschen mehr weiblich. Und das kann im Leben ein paar Mal wechseln, es kann häufig wechseln, es kann selten wechseln, aber es kann wechseln. Und für das gibt es bereits eine Flagge. Das ist die Flagge da für genderfluid. Und die Flagge hat eine Bedeutung. In der, ja, Führungszeichen, guten alten Zeit, oder? Wenn man noch gewusst hat, ob es ein Bubli oder ein Mädchen ist, das jetzt geboren ist worden, dann hätte man doch, wenn es ein Mädchen war, eher etwas Rosenrotes geschenkt. Das ist die obere Farbe. Und wenn es ein Bubli war, hat man eher etwas Blaues gewählt. Und heute sagt man, man müsste es nicht mehr so schwarz-weiß sehen, die Farben mischen, dann gibt es Lila in der Mitte. Ja. Wir Menschen sind nicht sündig, haben wir vorhin gehört, wird sogar von Pfarrer verkündigt. Wir sind von Natur aus gut, darum gibt es auch keine Kriege und keine Terrorattacken und Ehen werden auch nicht geschieden, weil die Menschen sind von Natur aus gut. Das sieht man auf der ganzen Welt so. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Das ist etwas, wo wir, wo das so aufgekommen ist, noch darüber gelacht haben. Und gemeint haben, ja, das kann sich ja nicht durchsetzen. Hat sich innerhalb von 10, 20 Jahren völlig durchgesetzt. Heute lachen wir nicht mehr drüber. Heute fragen wir nicht mehr einfach so zum Spass, ja, stimmt es für dich so? Das haben wir früher auch noch so ein bisschen gemacht und geschmunzelt, oder? Aber heute hat jeder seine eigene Wahrheit und die absolute Wahrheit vom Wort Gottes darf es nicht mehr geben. Die stört. Darum muss man auch das Genderzeug pushen. Weil Gott hat ja den Mensch als Mann und als Frau nach seinem Bild erschaffen. Der Mann nach seinem Bild und die Frau nicht etwa nach dem Bild vom Mann, sondern auch nach dem Bild Gottes. Steht deutlich so in der Bibel. Also muss man das einebnen. Die Wahrheit darf es nicht mehr geben. Man kann es fast in drei Wörter zusammenfassen. Humanismus, der Mensch steht auf dem Sockel, der Mensch ist sein eigener Herrgott. Es ist alles nur eine Materie, obwohl heute weiss nicht, was als religiöse Züge annimmt. Und Hedonismus, einfach Lust betont. Du musst so leben, dass es eben für dich stimmt. Was für dich stimmt, ist gut. Wenn es in deinem Umfeld den Menschen nicht gerade extrem wehtut, dann kannst du dein Leben leben, so wie du willst. Du hast deine Wahrheit. Es ist eigentlich verrückt, dass man das so praktiziert. Gott redet noch deutlicher. Das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden. Dieses verwüstete Land ist wie der Garten Eden geworden. Jetzt hätte ich eigentlich ein paar Fotos von Israel sollen bringen, wo man sieht, wie das grünt, wie das Plantagen hat. Die bauen wie an im Negev, in der Wüste, oder? Und wenn irgendein Land Probleme hat mit Bewässerung, dann holt man die Israeliten, weil die haben das genialste Bewässerungssystem der Welt und perfektionieren es dauernd. Und wir sagen, leck, die Juden sind gut. Falsch. Sie sind schon gut, aber warum? Weil Gott sie gut macht. Der hat nicht die Intelligenz gegeben für das. Gott tut das verwüstete Land wieder bearbeiten. Er hat es wollen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass der Yasser Arafat einmal gesagt hat, die Juden hätten ihnen die wunderschönen grünen Landschaften weggenommen. Stimmt gar nicht. Wo der Yasser Arafat dort war, hat es Wüste noch Sümpfe gegeben, sonst nichts. Und ja, die Juden kamen, haben sie angefangen, das Land zu bebauen. Der Rothschild hat eine wissenschaftliche Anstalt gebaut, biologisch, weil die Sümpfe sind derart von Mucken verseucht waren, dass Leute gestorben sind. Dann hat er gemacht, dass man die Mucken untersucht, hat Gegengift hergestellt und dann hat man es bebauen können. Das ist fantastisch. Die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich es bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete bepflanzt. Ja, dann müssen wir unsere Gedanken auch wieder ein bisschen richtig orientieren. Hey, das macht Gott. Die könnten sonst gar nicht. Gott hilft, dass das wieder kommt. Und ich werde meinen Geist in euch legen. Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und ihr sollt leben. Ich werde euch wieder in euer Land bringen, passiert jetzt. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist sein Ziel. Ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln. Eben, nicht nur von Norden, von ringsumher. Wie macht er das? Im Jeremia 16,16 steht ein interessanter Vers. Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht der Herr, die sie fischen sollen. Danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen, von den allen Bergen und von allen Hügeln und aus allen Felsenklüften. Was macht der Fischer? Ein Fischer tut ködern. Jetzt müssen wir für einen Moment den Fischer wieder ein bisschen vergessen, weil der ködert mit einem Angel und das könnte wehtun. Gott will seinem Volk nicht wehtun. Aber er will sie ködern mit etwas, was gut ist, was man eigentlich gerne würde sagen, ja, das nehmen wir, oder? Und tatsächlich, 17. 18. Jahrhundert, haben viele Rabbiner geködert und gesagt, kommt, wir gehen doch zurück in unser Land und bauen es dort wieder auf. Aber was sind die Juden denn gewesen? In der Wissenschaft wie vorne, im Bankenwesen wie vorne, überall ein bisschen vorne. Sie sind schon bedrückt worden, aber eigentlich haben sie noch relativ ein gutes Leben gehabt. Und wenn es dir gut geht, wieso sollst du in ein Land, wo Wüsten noch Sümpfe sind, wo sonst nichts? Und dann haben sie sich nicht ködern, die meisten, und sind nicht gegangen. Dann hat Gott die Jäger schicken. Und das hat so 1880 angefangen in Russland mit russischen Pogrom. Und dann hat es grosse Einwanderungswellen gegeben von Russland. Heute sind recht starke Einwanderungswellen von Frankreich, weil Frankreich plagt die Juden. Der Antisemitismus in Deutschland ist wirklich in Europa ist wieder ein grosses Thema. Gott jagt sie heim. Sie haben sich nicht ködern lassen. Er muss sie ein bisschen jagen. Das ist noch besonderig. Aber er macht es. Er will sein Volk wieder daheim haben. Und jetzt sagt er noch, warum was ihnen alles Böse passiert ist. Sie sollen sich auch künftig nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und durch allerlei Übertretungen. Und ich will ihnen aus allen ihren Wohnorten, in denen sie gesündigt haben, heraushelfen und will sie reinigen. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und wieder ist mir gross geworden. Verdient hat es die Juden nicht und verdient hätten wir es nicht. Es ist reine Gnade, wenn Gott uns annimmt und in seinen Himmel zurückführt. Eines Tages. Zukunft, mit dem schließe ich, das wird schön sein. Meine Wohnung wird bei ihnen sein. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Das ist ganz schön. Und abschließen tue ich mit der Bibelstelle. Die habe ich letzthin gefunden. Die ist so schön, dass ich gedacht habe, wieso? Wieso hast du die nicht mehr gekannt? Die steht in Micha. Die letzte Vers von Micha. Wer weiß, was dort steht? Hand auf. Ah, sehr gut. Immerhin jemand. Ich habe es nicht gewusst. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere Missetaten bezwingen oder zertreten. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Weil du es gesagt hast und weil du es lieb hast. Nicht wegen uns, aber du hast es gesagt. Schon der Petrus hat es erkannt, wo Jesus gesagt hat, wollt ihr nicht auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wer ist ein Gott wie du? Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, manchmal müssen wir uns wieder ein bisschen klar werden, wie heilig du bist. Und es geht überhaupt nicht um uns. Es geht um deinen heiligen Namen. Und wenn wir dir nachfolgen und Liebe untereinander haben, dann könnten die Heiden Völker erkennen, dass du Gott der Herr bist. Und das ist dein Ziel, weil du willst retten. Schenk, dass wir auf deinem Weg bleiben und dass an unserem Weg noch viele dürfen erkennen, dass du der Herr bist und sich dir können zuwenden. Schenk, dass trotz dem Abfall, den wir jetzt erleben und drinnen stehen, noch viele dir dürfen finden. Und schenk, dass wir dürfen Werkzeuge sein dazu. Danke, dass du Lust hast an der Gnade. Amen.